Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Der Ursprung des Reformjudentums liegt in Deutschland, aber man muss diese liberale Strömung trotzdem auch in einem europäischen Kontext sehen, von Aufklärung bzw. von Haskalah, einer, wenn man so will, jüdischen Ausdrucksform der Aufklärung, die zusammen die Entstehung des Reformjudentums beeinflussten. Doch heute ist diese Strömung vor allem in den USA von großer Bedeutung und dort finden sich auch einige der ältesten kontinuierlich bestehenden Rabbinerseminare der Welt. Eines von ihnen besuchen wir in dieser Sendung. Und wir berichten darüber, wie etwa ab der Zeit der Aufklärung Musik immer weltlicher, bürgerlicher wurde, aber ihre Komponisten nach und nach immer gottähnlicher. Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts wanderte ein böhmischer Jude in die USA aus, Isaac Meyer Weiss, und er legte den Grundstein für den dauerhaften Erfolg des liberalen Judentums in Nordamerika, dessen Ideen er gewissermaßen in die USA exportiert hat. Und wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hatte das Hebrew Union College in Cincinnati, an dessen Gründung er maßgeblich beteiligt war und dessen langjähriger Präsident er außerdem war. Es ist das älteste Rabbinerseminar in Nordamerika. Und es ist heute nicht mehr so bedeutend wie einst, aber sein Ruf, der ist weiterhin ausgezeichnet. Gesine Dornblüt hat bei der Ausbildung einer neuen Generation von Rabbinern zugehört.
Ein Seminar für Textanalyse am Hebrew Union College in Cincinnati, dem Ausbildungszentrum für Reformjuden in den USA. 7 Frauen und 5 Männer beugen sich über ihre Notizbücher.
At the very end, yeah, very good, very good.
Sie alle wollen Rabbiner werden. Libby Fischer stützt den Kopf auf die Hand. Sie ist 27 und stammt aus einer religiösen Familie in Chicago. Als Kind ging sie jeden Freitagabend in die Synagoge.
In den Vorbereitungsstunden für die Bat Mitzwa haben mir Rabbiner und Kantoren gesagt, dass ich eine gute Geistliche abgeben würde. Ich war gut in Hebräisch und ich hatte eine schöne Stimme. Ich fühlte mich geschmeichelt und dachte, die sind verrückt. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen.
Das änderte sich, als sie in einem jüdischen Ferienlager organisatorische Aufgaben übernahm.
At that camp, especially once I became a counselor, I got to work with rabbis and cantors and educators.
Dort musste ich mit Rabbis, Kantoren und Erziehern zusammenarbeiten. Im Ferienlager tragen Rabbis und Kantoren kurze Hosen. Sie spielen Fußball. Da habe ich entdeckt, dass Rabbiner nicht nur eine Berufsbezeichnung ist, sondern dass das echte Menschen sind, die ein echtes Leben führen. Und da habe ich kapiert, dass ich so etwas auch könnte.
Wer sich am Hebrew Union College zum liberalen Rabbiner ausbilden lässt, muss zuvor ein anderes Studium abgeschlossen haben. Libby Fischer hat Religion und Musik studiert. Ihr Kommilitone Ross Levy Religion und Philosophie. Der 25-Jährige hat schon früh davon geträumt, Rabbiner zu werden.
When I was growing up, obviously, you grow up and you go to synagogue and you go to services and you see the rabbi.
Als Kind siehst du in der Synagoge, wie der Rabbi irgendwelche Dinge tut. Je älter ich wurde und je stärker ich mich für mein jüdisches Erbe zu interessieren begann, umso klarer wurde mir, dass das eigentlich ein cooler Job ist. Du hilfst, Gemeinden aufzubauen, du unterrichtest, du lernst selbst und du bist mit Menschen zusammen, in ihren schönsten, aber auch in ihren schwierigsten Lebenslagen. Und damit kannst du sogar deinen Lebensunterhalt verdienen.
Seit Isaac Meyer Weiss, der Vater des Reformjudentums in den USA, das Hebrew Union College in Cincinnati vor bald 150 Jahren gründete, haben es stets Rabbiner geleitet. Im vergangenen Herbst wurde der erste nicht-geistliche Präsident, Andrew Rehfeld, Professor für Politologie. Rehfeld hat klare Vorstellungen davon, was das Reformjudentum ausmacht.
Number one, that reason will guide us in our engagement with the world and our confrontation with.
Erstens, in unserer Auseinandersetzung mit der Welt, in unserer Konfrontation mit dem Göttlichen, werden wir von Vernunft geführt, von Wissenschaft und Argumenten. Wir glauben nicht daran, dass Gott Moses auf dem Berg Sinai die Tora gegeben hat. Es ist keine reale Tatsache. Es ist eine Geschichte. Zweitens, wir sind moralisch autonom und tragen Verantwortung für die Entscheidungen, die wir treffen.
Deshalb sei es die religiöse Pflicht eines Reformjuden, zum Beispiel die globale Erderwärmung anzuerkennen, sagt Rehfeld. Wichtig ist für ihn auch die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, auf den er aber zugleich jüdische Identität nicht reduziert sehen will.
I think that we have a special responsibility because as the inheritors of the victims.
Ich denke, als Nachfahren der Opfer haben wir eine besondere Verantwortung, die Erinnerung wachzuhalten. Aber wir sollten uns nicht allein auf den Holocaust konzentrieren. Er ist Teil von uns, aber unsere Identität sollte vor allem auf Freude an unserer Tradition, an unserem Volk, unserer Geschichte, unseren Schriften beruhen.
Eine zentrale Frage, die Lehrende und Studierende am Hebrew Union College beschäftigt, lautet: Wie können reformorientierte Juden Religiosität leben, wenn sie immer säkularer werden? Diese Frage hätten sich reformorientierte Rabbiner schon immer gestellt, erläutert Gary Zola, Professor für Geschichte des amerikanischen Reformjudentums.
Im orthodoxen Judentum ist das anders, da ist es Gesetz, da musst du in die Synagoge. Aber wenn du mit einer Gemeinde zu tun hast, die nicht glaubt, dass all diese Gesetze wörtlich von Gott gegeben wurden, wie bringst du sie dann jede Woche in die Synagoge?
Spiritual renewal on a weekly basis or a, you know, whatever.
Von Reformrabbinern sei Kreativität gefordert, sagt Zola, immer schon.
What do they say the definition of insanity is?
Wissen Sie, was die Definition von Irrsinn ist? Immer wieder das Gleiche zu tun und zu erwarten, dass etwas anderes dabei herauskommt. Wenn du die Menschen nicht erreichst, dann musst du neue Wege finden.
Zola nennt Beispiele. Einige Reformrabbiner hätten schon vor Jahren begonnen, die Tora während der Feier am Freitagabend zu lesen.
Das widerspricht der jüdischen Tradition total. Die Tora wurde immer am Morgen des Schabbat gelesen. Aber die Rabbiner haben gemerkt, am Samstag kommt niemand, also machen wir das am Freitagabend. Jetzt haben einige Synagogen Yoga-Gottesdienste eingeführt. Wenn dir der normale Gottesdienst nicht zusagt, kannst du dorthin gehen oder zu einer Debattiergruppe.
There's a discussion group.
Zola erzählt von der Zeit, als er selbst in der Rabbinerausbildung war. Damals betreute er eine kleine Gemeinde in West Virginia.
There was maybe 35 Jews in that community.
Es waren etwa 35 Mitglieder. Nach meinem ersten Freitagabend-Gottesdienst ging ich zum Vorsitzenden der Gemeinde und fragte, was soll ich morgen machen? Er holte einen Stadtplan raus und meinte, Sie kommen zu uns in unsere Läden. Ich fand, das klang nicht richtig. Ich tat es aber. An der ersten Ladentür wurde ich allen Angestellten vorgestellt. Dann sagten sie, Rabbi, kommen Sie her. Sie brachten mich hinter den Tresen in einen kleinen Raum und dort lagen das Schabbatbrot und zwei Kerzen bereit. Sie sagten, Rabbi, würden Sie die Kerzen anzünden und mit uns beten? Das ging in jedem Laden so. Nachdem ich das einmal gemacht hatte, sagte ich, wie wäre es, wenn ich nächstes Mal frische Bagels mitbringe und ihr kommt um 8 Uhr morgens zu mir in die Synagoge zum Reden. Bis 8:45 sind wir fertig. Ihr schafft es dann immer noch rechtzeitig, um 10 eure Läden aufzumachen. Am Ende kamen 6-7 Leute morgens in die Synagoge. Und ich bin mir sicher, wenn ich länger dort gewesen wäre, hätte ich irgendwann eine echte Schabbatfeier zustande gekriegt. Verstehen Sie, was ich meine? Und das sage ich auch meinen Studenten. Holt die Leute dort ab, wo sie sind und findet raus, wie ihr ihnen verständlich machen könnt, was die Tradition ihnen zu bieten hat.
You take them where they are and figure out a way to help them understand what the tradition has to offer them.
Auch die angehende Rabbinerin Libby Fischer ist zuversichtlich, dass sie besonders zu jungen Juden einen Draht finden wird.
Man kann sagen, ihr sorgt euch um soziale Gerechtigkeit. Unsere Gemeinde tut viel auf dem Gebiet, zusammen mit lokalen Partnerorganisationen. Warum macht ihr nicht einfach mit bei unserer Kampagne für eine Reform des Strafrechts? Wenn Menschen dadurch in Kontakt mit der Synagoge kommen, dann machen sie vielleicht auch bei anderen Sachen mit.
I think there's more of a pull to get someone to come be involved in other things.
Doch auch wenn die jungen Leute wegbleiben, um ihre berufliche Zukunft müssten sich die angehenden Rabbiner keine Sorgen machen, meint Ross Levy. Denn das Reformjudentum ist die größte jüdische Bewegung in den USA.
Das älteste Rabbinerseminar der USA, das Hebrew Union College, Gesine Dornblüt, war für uns dort. Sie hören Tag für Tag. Und was wir in Beiträgen und Interviews nicht untergebracht haben, das hören Sie jetzt in unseren Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Und da geht es heute zunächst um die Forderung, den religiösen Kontext von Terror nicht auszublenden.
Laurent Sorisseau, Herausgeber der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, übt scharfe Kritik am Umgang mit dem Anschlag auf die Redaktion vor 5 Jahren. Mein Eindruck ist, dass die Leute den Kontext des religiösen Extremismus gern vergessen wollten, weil das ein ziemlich ungemütliches Thema ist, sagte er der Welt. Der Angriff auf Charlie Hebdo sei kein blindes Attentat gewesen, sondern eine gezielte Exekution, um bestimmte Menschen zum Schweigen zu bringen. Diese politische Dimension sei rasch in den Hintergrund gerückt, sagte der Karikaturist. Den Linksintellektuellen in Frankreich warf Sorisseau eine Vermeidungshaltung vor. Sie sprechen nicht gern über Religion und schon gar nicht über den Islam. Es ist wie in den 50er Jahren, als die Linksintellektuellen blind gegenüber dem Stalinismus waren. Die Lage sei komplex, weil Populisten in Europa die Situation ausnutzten, räumte er ein. Sie sorgten dafür, dass man Islam und Islamismus verwechselt. Wer Aspekte des Islam kritisiere, gelte schnell als Rassist oder als Islamophob, erklärte Sorisseau. Bei dem Attentat von Islamisten am 7. Januar 2015 waren 12 Menschen ums Leben gekommen, 10 wurden verletzt.
Der Hindu-Nationalismus in Indien hat Folgen für die katholische Kirche im Land.
Wegen der politischen Lage in Indien kann der katholische asiatische Jugendtag nicht wie geplant dort stattfinden. Wir hatten gehofft, dass es 2019 einen Regierungswechsel gäbe. Die gegenwärtige Situation sieht nicht gut aus, sagte Jugendbischof Nazarene Sosai einem asiatischen katholischen Pressedienst. Die Veranstaltung im Oktober 2021 müsse abgesagt werden. Bei den Parlamentswahlen 2019 gewann die hindu-nationalistische Partei BJP von Premierminister Narendra Modi eine absolute Mehrheit. Unter Modi hat die Diskriminierung von und Gewalt gegen religiöse Minderheiten im mehrheitlich hinduistischen Indien deutlich zugenommen.
Ein Pastor in Kenia tötet sich im Gottesdienst.
Vor den Augen seiner Gemeindemitglieder hat der Pastor einer kenianischen Freikirche in Mombasa erst seine Frau und anschließend sich umgebracht. Motiv für die Tragödie dürfte ein Streit um die Führung der Freikirche gewesen sein. Der Pastor habe sie vor 8 Jahren gemeinsam mit seiner Frau gegründet. Die Bewegung habe einen rasanten Zuwachs erlebt. Zuletzt hätten die Gründer über die Ausrichtung der Kirche gestritten. Vermittlungsversuche anderer christlicher Kirchen seien erfolglos geblieben. Seit längerem wird in Kenia über eine staatliche Regulierung des Glaubenssektors diskutiert. Politiker sprachen sich für Gesetze aus, wonach jeder Geistliche ein Studium absolvieren, Kirchen steuerrechtlich erfasst und die Gründung neuer Kirchen erschwert werden müssten. Hintergrund ist eine wachsende Kommerzialisierung von Religion in mehreren afrikanischen Staaten.
Soweit unsere Meldungen aus Religion und Gesellschaft. In der Geschichte der europäischen Musik gab es immer einen engen Zusammenhang eben zwischen dieser Musik und dem Sakralen. Musik war oft Musik für den Gottesdienst, für das Gebet, für die Andacht und so weiter. Und natürlich gab es auch immer schon weltliche, wenn man so will, profane Musik, aber die war eben entweder an bestimmte höfische Kontexte gebunden oder gleich nur für einfache Leute gedacht und damit auch im heutigen Wortsinne profan. Bürgerlich war Musik lange Zeit nicht. Das änderte sich nur langsam. Ansätze gab es schon bei Bach und den Leipziger Kaffeehäusern. Mozart ist am Lebensentwurf eines bürgerlich freischaffenden Künstlers fast verzweifelt und Beethoven gilt als einer der ersten Komponisten, die nicht nur abseits von Kirche und Hof von ihrer Musik leben konnten, sondern die bewusst Ideale ausdrücken wollten, die nichts mehr mit dem Christentum zu tun hatten, die aber auch in der höfischen Musik keinen Platz fanden. Und was man ja an den beginnenden Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag von Beethoven ja jetzt schon ganz gut erahnen kann, der, wenn man so will, bürgerlich-säkulare Komponist, der bekommt selbst göttlichen Status.
Der Komponist ist gut, der fortschrittlich ist, der möglichst nichts von jemand anderem übernimmt, sondern ein Creator ex nihilo ist, eines Opus perfectum et absolutum. Das ist auch nach christlichem Verständnis durch einen Menschen niemals zu schaffen.
Ein Schöpfer, der aus dem Nichts etwas Vollkommenes kreiert. So stellen sich viele Menschen Gott vor. So stellte sich das Bürgertum im 19. Jahrhundert aber auch Komponisten vor, erklärt der Musikhistoriker Helmut Loos. Seine These: Beethoven und andere Komponisten, aber vor allem Beethoven, wurde verehrt
als Gott dieser Moderne.
Im Arbeitszimmer von Helmut Loos in Leipzig stehen ein Schreibtisch, ein Flügel und rund 50 Büsten von Komponisten. Bestimmt die Hälfte zeigt den Wuschelkopf von Beethoven. Diese Sammlung, größtenteils im Internet ersteigert, sie wirkt wie ein ironischer Kommentar zum Beethoven-Kult. Auf dem Flügel liegt Loos' Buch über Beethoven und andere Götter. Wie also wurde der Komponist zu einem Ersatzgott? Vor 200 Jahren hatte die Aufklärung liberale Ideen im Bürgertum wachsen lassen. Die Französische Revolution und die Herrschaft Napoleons über halb Europa hatten der Bevölkerung mehr Rechte gebracht. Doch Napoleon wurde geschlagen und die alten Herrscher stellten die alte Ordnung wieder her.
Nun muss man sich vorstellen, dass nach 1815, nach dem Wiener Kongress, ja diese Repressionsphase begann, in der sich das Bürgertum nicht frei artikulieren konnte, in der aber das Bedürfnis des Bürgertums, sich demonstrativ zu versammeln, da war. Und das konnte man natürlich wunderbar zur Instrumentalmusik, zur Konzertmusik. Denn da stand die Zensur relativ hilflos davor und konnte nicht eingreifen und sagen, das dürft ihr nicht spielen. Da hat man gesagt, wieso, ist doch nur Musik.
Aber diese Musik symbolisiert für das Bürgertum liberale Gedanken, sagt Helmut Loos, die Ideale der Moderne.
Das ist also die Rationalität. Natürlich musste das Ganze säkular sein. Es durfte sich nicht irgendwie mehr auf kirchliche Funktionen beziehen, sondern es musste eben dann ganz selbstständig sein und dann eben auch die besondere Qualität und die besonderen Ideale des Bürgertums wie den Fortschritt repräsentieren.
Jahrhundertelang standen Musik und andere Künste im Dienst der Kirche. Jetzt emanzipieren sie sich und machen den Kirchen Konkurrenz.
Die Aufklärung war ganz deutlich ein Gegenmodell, ein Gegenentwurf zum alten und damals verachteten Christentum. Diese rationale Aufklärung hatte natürlich das Bedürfnis, auch die emotionale Seite, die ja eine solche Weltanschauung bedarf, in der Bevölkerung zu befriedigen. Und dazu hat sie sich die Künste ausgesucht.
Neben Dichtung und bildender Kunst kommt der Musik eine Sonderstellung zu, erklärt Helmut Loos. Denn ein Konzert kann inszeniert werden wie ein Gottesdienst. Konzerthäuser, die damals neu errichtet werden, orientieren sich architektonisch an Tempeln und Kathedralen.
Die Musiker hatten entsprechend gekleidet zu kommen, das Publikum kam entsprechend gekleidet. Man verhielt sich so wie in der Kirche, in einer frommen Andacht, stillen Andacht. Man kann das ganz handfest greifen, das erste Gewandhaus hier in Leipzig hatte ein Gestühl wie eine protestantische Kirche.
Kirche und Gottesdienst also als Vorbild für Musik und Konzert. Zugleich schwinden Macht und Einfluss der Kirchen. Im 19. Jahrhundert wendet sich so mancher Intellektuelle ab vom Christentum, entdeckt stattdessen Atheismus, Kommunismus, Buddhismus oder eben auch die Kunstmusik.
Die Vorstellung, dass die Musik das Christentum abgelöst hat, dass die traditionellen Religionen den Menschen nichts mehr zu sagen hätten und nun diese Funktion von der Musik übernommen wird, finden wir schon bei E.T.A. Hoffmann, wir finden sie bei Robert Schumann und wir finden sie bei Richard Wagner und sonst natürlich noch viel häufiger.
Richard Wagner inszeniert seine Musik ganz offensiv als Religion. Sein letztes Musikdrama Parsival nennt er ein Bühnenweihfestspiel. In dem Text Religion und Kunst schreibt Wagner:
Als allessagende, tönende Seele der christlichen Religion hinterließ uns die christliche Kirche als edelstes Erbe die Musik, die der erlösungsbedürftigen Menschheit eine neue Sprache lehrte, in der das Schrankenloseste sich nun mit unmissverständlichster Bestimmtheit aussprechen konnte.
Das Christentum ist für Wagner also vergangen, hat aber etwas hinterlassen, die Musik. Sie soll den neuen, den besseren Menschen formen.
Man kann auch beobachten, dass dann bestimmte Musikstücke mit Mitteln der Kirchenmusik gestaltet werden. Robert Schumann hat ein Faustoratorium geschrieben. Da hat Franz Brendel gesagt, dass das die Kirchenmusik der Zukunft sei. Und genau mit der Argumentation, die alten Religionen haben uns nichts mehr zu geben, diese Funktion übernimmt jetzt die Musik und zwar in erster Linie auch die Instrumentalmusik.
Eng damit verbunden ist der Evolutionsgedanke. Charles Darwin hat gerade seine Evolutionstheorie veröffentlicht und das Bürgertum ist begeistert. Die Kunstmusik gilt im Bürgertum als Ausdruck der höchsten Entwicklungsstufe der Menschheit. Doch das hat Schattenseiten.
Mit der Rezeption dieser Musik weise ich mich auch als ein besonderer Mensch aus, der eben eine höhere Bildung besitzt, dadurch auch eine höhere Stellung in der Gesellschaft beanspruchen darf und der alle, die das nicht tun, verachten darf.
Es ist dann nur noch ein kleiner Schritt zu Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus. Gedankengut, das sich im 19. Jahrhundert im Bürgertum immer stärker verbreitet. Auch Richard Wagner argumentiert antisemitisch. Er schreibt, Juden seien unfähig zu eigenen kreativen Leistungen. Sie könnten nur nachkünsteln und nachpappeln wie Papageien. Musikhistoriker Helmut Loos sieht in Wagner einen geistigen Wegbereiter der Shoah.
Man kann eigentlich diese ganze Barbarei des Dritten Reichs unbegreiflich finden, aber ich fürchte halt, man sieht hier in diesem grundlegenden Denken, was sich da offenbart, doch schon sehr stark Keime dazu angelegt.
Bleibt die Frage, was aus der Ersatzreligion Musik geworden ist, ob diese Kunstreligion bis heute existiert, ob Beethoven, Wagner und Co. immer noch vergöttert werden. Richard Wagner hat sich mit dem Festspielhaus in Bayreuth selbst ein Pilgerziel geschaffen. Zu den Wagner-Festspielen strömen jedes Jahr seine Jünger herbei, findet so mancher Feuilletonist. Im Kult um Ludwig van Beethoven hingegen habe es einen Bruch gegeben, sagt Helmut Loos. Und zwar 1970, zum 200. Geburtstag des Komponisten.
Da hat Maurizio Kagel einen schönen Film Ludwig van gedreht. Da hat Stockhausen Beethoven Musik mit Kurzwellen verfremdet. Da gab es also eine Riesendiskussion und einen großen Aufstand in der Gesellschaft, ob man so mit Beethoven umgehen konnte.
Götterdämmerung in der Kunstmusik. Doch es gibt Menschen, unter denen gelten Beethoven und andere Komponisten bis heute als Schöpfer höherer Werke, sagt Helmut Loos. Er hat dabei seine Kollegen im Blick aus der Musikwissenschaft.
Ich habe mich immer gefragt, wieso die Wissenschaft eigentlich immer sich die Frage stellt, was gute und was schlechte Musik ist und dann den Anspruch hat, das wissenschaftlich beweisen zu können. Ich habe keinen wissenschaftlichen Beweis gefunden. Und dann ist es letztlich eine Frage des Glaubens, ob ich diese Argumente mir aneigne, aber es sind eben keine Beweise.
Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven geboren. Christian Röther hat sich auf die Spuren von ihm und anderen Komponisten gemacht, die fern vom kirchlichen Aufführungsrahmen selbst sakralen Status bekommen haben. Über Beethoven und sein Verhältnis zur Religion können Sie übrigens noch ein Gespräch aus dieser Sendung nachhören und nachlesen unter deutschlandfunk.de/tag-für-tag und zwar mit dem Kabarettisten und Beethoven-Experten Konrad Beikircher. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier folgt jetzt unsere Sendung Marktplatz und das Thema dort Geld für Kinder. Wissenswertes über Kindergeld und andere Hilfen. Da können Sie sich beteiligen mit Fragen und Anregungen 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.